ID What? Der Podcast zu den Inner Development Goals.
Hallo an alle, die uns gerade zuhören. Heute geht es bei uns um das Thema Leadership und die Frage, was die IDGs damit zu tun haben. Und ich freue mich, dass ich das wieder mit dir, Martin, mache, weil ich weiß, dass du da ganz viel zu erzählen hast.
Hallo Brigitte.
Hallo Martin. Du kennst das schon, wir machen immer die drei Fragen mit dem einen Satz als Antwort. Heute die erste Frage ist, was ist Leadership?
Leadership ist die Fähigkeit, das Wir zu gestalten.
Und wozu ist das wichtig?
Damit uns Gruppen nicht einfach nur passieren, sondern wir sie gestalten können.
Okay. Und was hat das mit den IDGs zu tun?
Wir können nicht irgendwelche Führungskräfte sein, sondern nur die, die wir schon sind. Und dafür brauchen wir innere Entwicklung.
Ja, jetzt bin ich wirklich auch ein bisschen erstaunt über deine Antworten, weil du gesagt hast, was ist Leadership? Die Fähigkeit, das Wir zu gestalten. Und eigentlich würde man erwarten, es geht um, was mache ich als Führungskraft? Mhm. Und du antwortest mit Wir. Mhm. Wie kann denn das sein?
Naja, wir sind ja immer schon in Gruppen hineingestellt. Wir werden in die geboren, beispielsweise in der Familie, vielleicht sogar in der Kultur, in Institutionen, in denen vielleicht unsere Eltern schon waren und wir sind dann auch da drin. Und in diesen Gruppen gibt es natürlich Werte, es gibt Strukturen, es gibt auch Führung und die ist irgendwie einfach da. Und letztlich geht es bei Leadership darum, die Fähigkeit zu haben, das bewusst zu gestalten. Also meinen eigenen Stempel den Dingen mit aufzudrücken, den Gruppen, in denen wir sind und der Art und Weise, wie die zusammenwirken.
Mhm. Das heißt, das ist das, was du eben mit das Wir gestalten benannt hast. Und nun sind das ja in der Familie, sind das ja oft mehrere Menschen, die gestalten. Die Eltern vielleicht ein bisschen mehr als die Kinder. Aber in der Organisation ist das ja häufig wirklich so, dass es Führungskräfte gibt und die haben den Job.
Mhm. Na, das ist jetzt eine Vorstellung von Führungskräften und Führung, die sehr traditionell wäre und wahrscheinlich schon damals nicht gestimmt hat. Weil letztlich sind Gruppen natürlich immer so, dass alle in gewisser Weise damit mitgestalten. Du hast ja schon gesagt, in der Familie haben Eltern wahrscheinlich eine höhere Verantwortung. Und trotzdem wissen wir auch, wie stark Kinder beispielsweise die Strukturen mitbestimmen und mitgestalten. Aber der springende Punkt ist eigentlich ein ganz anderer. In einer Organisation, in einem Unternehmen, in einem Verein wollen wir uns ja aktiv zur Welt verhalten. Wir wollen ja nicht einfach nur so weitermachen wie bisher. Und dafür brauchen wir eine bewusste und eine reflektierte Art von Führung. Also, dass wir miteinander gestalten, also die Art und Weise, wie Menschen interagieren, aber auch die Frage, wo wir eigentlich gemeinsam hingehen, was für Ziele wir erreichen wollen.
Mhm. Und was heißt das denn für denjenigen oder diejenige, die führt? Also wie muss man sein? Es gibt ja diese sogenannten Leadership-Ansätze und da gibt es immer wieder neue. Genau. Was ist denn dran angesagt? Ja. Charismatisch oder wie auch immer?
Ja, du sagst das schon richtig. Es sind ja gefühlt alle zwei Jahre kommt eine neue Leadership-Philosophie um die Ecke. Und dann ist das ganz häufig so, dass man sagt, so jetzt haben wir das Richtige gefunden. Das muss jetzt alles, was wir bisher gemacht haben, müssen wir eigentlich so ein bisschen über den Haufen werfen. Und alle Führungskräfte müssen jetzt transaktional oder transformativ oder charismatisch oder was auch immer werden. Und in der Realität ist das meistens nicht so. Es gibt natürlich schon auch so eine bestimmte Fortentwicklung. Jede neue Leadership-Philosophie bringt neue Aspekte mit ein, vielleicht auch neue Techniken. Man versteht bestimmte Dinge besser. Aber die Vorstellung, wir könnten überhaupt uns hin zu einer bestimmten Philosophie entwickeln, ist zumindest ein bisschen zweifelhaft. Mhm. Es ist eigentlich eher so, dass wir, damit wir die richtige Führungspersönlichkeit entwickeln, verstehen müssen, was für eine Persönlichkeit wir eigentlich sind.
Okay, und da kommen wahrscheinlich auch die IDGs ins Spiel,
genau,
oder?
Da kommen spätestens die IDGs ins Spiel, genau. Du wirst vielleicht, wenn du ein sehr zurückhaltender und eher introvertierter Mensch bist, dann kannst du dir natürlich vornehmen, ich muss jetzt extrovertierter werden und ich führe jetzt meine Gruppe charismatisch nach vorne. Die Wahrscheinlichkeit, dass dir das richtig gut gelingt, ist nicht so hoch. Natürlich können wir an unseren Persönlichkeitsmerkmalen auch ein bisschen was ändern. Das ist auch eine ganz gute Idee, eine Persönlichkeit jedenfalls so ein bisschen zu erweitern und neue Aspekte hinzuzunehmen. Aber am Kern dessen, was wir sind, können wir nur mit großer Schwierigkeit was ändern. Und das ist auch gar nicht so gut, weil jede Fähigkeit, jede Persönlichkeit, jeder einzelne Mensch hat Aspekte, die diesen Menschen zu einer guten Führungspersönlichkeit machen. Die müssen nur erstmal erkennen, was macht mich eigentlich aus und was kann ich damit auch einer Gruppe anbieten.
Also das heißt, bevor ich sage, was tue ich eigentlich, was will ich eigentlich machen, ist die Frage, wer bin ich eigentlich?
Genau. So? Also anders geht es wahrscheinlich nicht. Ich muss mir erstmal die Frage stellen, was macht mich eigentlich aus? Was habe ich eigentlich anzubieten? Und dann ist die nächste Frage, und inwiefern ist das, was ich anzubieten habe, etwas, was mich zur Führungskraft macht? Und das können alle möglichen Fähigkeiten sein. Es können sowohl eine nachdenkliche und eher introvertierte Haltung, als auch eine sehr extrovertierte und nach vorne gehende Haltung sein. Also es gibt nicht die richtige Führungskraft. Es gibt nur Menschen, die sich reflektiert haben und ihr Führungsnarrativ entwickelt haben. Und das steht dann aber nicht einfach nur so da und die Menschen, die mit mir arbeiten, müssen das einfach akzeptieren, sondern das muss dann natürlich in die Gruppe gebracht werden. Man muss das auch ein bisschen aushandeln.
Und kannst du vielleicht mal ein Beispiel sagen?
Also stell dir vor, ein Familienunternehmen, da ist jetzt ganz klassisch ein Patriarch, der das irgendwie seit 30 oder 40 Jahren macht, der hat einen sehr, sehr konsistenten Führungsstil über die Jahre entwickelt. Die Leute wissen ganz genau, was sie erwartet. Und dann gibt es irgendwann eine Nachfolge. Es kommt eine Juniorchefin da rein. Vielleicht die Tochter. Und dann wird, wenn man einfach nur versucht, das so weiterzumachen wie bisher, das wird wahrscheinlich schief gehen. Weil die Frage ist, ist diese neue Führungskraft genau so wie die alte? Und man wird an den Erwartungen dann gemessen werden. Und wahrscheinlich kann man den Führungsstil von jemand anderem nicht wirklich gut imitieren. Man wird da immer ein Stück weit hinter zurückbleiben. Also wenn ich versuche, die gleiche Führungskraft zu sein wie mein Vorgänger, wie meine Vorgängerin, dann werde ich wahrscheinlich daran immer scheitern. Das heißt, es geht darum zu schauen, was habe ich denn eigentlich anzubieten aus meiner Persönlichkeit heraus und wie möchte ich damit auf die Gruppe zugehen und wie möchte ich auch eine Richtung für meine Gruppe, mein Unternehmen, was auch immer weiterführen. Und beides klappt nicht. Also zu versuchen, genauso zu sein wie mein Vorgänger, klappt nicht. Es klappt aber auch nicht zu sagen, so bin ich jetzt und das müssen die anderen alle mal schlucken, weil die sind natürlich daran gewöhnt, dass ein bestimmter Stil sich über die Jahre entwickelt hat. Das ist eine Form von Kulturwandel.
Und das ist das, was du am Anfang gesagt hast, nämlich dieses Wir gestalten, ne?
Genau. Wir gestalten.
Ja, das heißt, was aber ja schon eine echte Herausforderung ist, zu sagen, ich muss erstmal wissen, wer ich da selber bin, was mich ausmacht. Und das Zweite ist dann auch noch eine Gruppe, die möglicherweise was anderes gewöhnt ist, im Grunde mitzunehmen, beziehungsweise gemeinsamen Raum zum Gestalten zu schaffen. Kannst du uns ein Beispiel sagen, welche IDGs da wichtig sind und wie man da methodisch vorgeht?
Ja, klar. Also fangen wir mal an, welche IDGs sind da wichtig? Sicherlich Selbsterkenntnis, wenn ich jetzt mal so daran denke. Gegenwärtigkeit, einfach mal zu schauen, wie bin ich gerade in dem Augenblick? Wie reagiere ich auf die Gruppe? Wie reagiert die Gruppe auf mich? Motivationsfähigkeit, natürlich auch ein großes Maß an Mut. Und interkultureller Kompetenz, also verstehe ich, wie andere Leute sind und dass die vielleicht andere Vorannahmen haben als ich. Und was bedeutet das dann für eine Gruppe? Also IDGs finden wir ganz viele, die dafür wirklich sehr hilfreich sind. Und wie man das methodisch macht, also in einem Führungskräftetraining ist die erste Frage wirklich immer, wer bin ich? Welche Werte haben mich geprägt? Und wie sollen diese Werte in die Zukunft wirken.
Also diese Frage, wer will ich sein?
Genau, welche Führungskraft will ich irgendwann mal gewesen sein? Also wenn ich auf mich in 20, 30 Jahren gucke, was für eine Führungskraft will ich gewesen sein? Wie möchte ich, dass meine Mitarbeitenden, meine KollegInnen über mich geredet haben?
Ja, und das, da merkt man schon, warte mal. Und da merkt man schon, dass das viel mehr als sowas Kognitives ist. Ne? Ja, das ist also gerade wenn du diese Frage benennst, wer will ich gewesen sein, das reicht ja viel tiefer als dieses, ich verhalte mich so oder so. Ne? Mhm.
Ja, ich meine, die klassische Vorstellung wäre, man ist irgendwie zum Beispiel in einer Gruppe, in einem Unternehmen und dann ist man vielleicht auf der Sachbearbeitungsebene und dann wird man zur Führungskraft befördert. Und dann eigne ich mir eine bestimmte Set von Skills einfach an. Und das ist dann, was eine gute Führungskraft ausmacht. Wir lernen einfach Führungsfähigkeiten. Mhm. Ich habe überhaupt nichts gegen Führungsinstrumente. Die sind auch gut, die sollte man auch kennen. Aber das ist nicht das Wichtigste und das ist auch nicht der erste Schritt.
Mhm. Also der Kern ist was ganz anderes.
Der Kern ist aus meiner Sicht jedenfalls was ganz anderes.
Ja. Du hast eben schon das Thema Motivation genannt. Mhm. Also ob das jetzt in diesem Beispiel ist, was du benannt hast, aber auch sonst ist das ja ein ganz zentrales Thema. Wie motiviert man denn?
Wenn man überhaupt motivieren kann, das ist so eine gute Frage. Also es ist so durchaus umstritten, ob man motivieren kann, aber kommt auch ein bisschen darauf an, wie man das definiert. Aber wenn man mal sagt, man kann das, dann würde ich sagen, es gibt drei Motivationssysteme und zwei davon funktionieren nicht. Das erste wäre sowas wie Negativsanktionen, also Strafen. Das funktioniert eigentlich fast nirgendwo richtig gut, immer nur ganz kurzfristig, wenn überhaupt. Und das demotiviert Menschen eher, wenn ich mit Negativsanktionen arbeiten muss. Das heißt nicht, dass man keine Konsequenzen setzen soll, das ist was anderes. Ne? Konsequenz ist wichtig, also klare Rahmenbedingungen in dem, was ich tue, sind sehr wichtig für Menschen, die mit mir zusammenarbeiten. Das zweite Motivationssystem wären positive Sanktionen, also Belohnungen.
Funktionieren auch nicht.
Die funktionieren auch nicht besonders gut. Also in jeder Unternehmung, in der ich bisher war, wo man eine leistungsorientierte Bezahlung eingeführt hat, ist das nicht besonders gut gelaufen. Weil dann sagt man, okay, wir gucken zum Beispiel am Ende des Jahres darauf, was haben meine Mitarbeitenden erreicht. Und je nachdem, ob das irgendeinem Kriterienkatalog, der vorher definiert worden ist, entspricht oder nicht, kriegen die dann halt einen Bonus. Das Blöde ist, es fühlen sich immer alle ungerecht behandelt.
Kenne ich.
Na, das System ist halt, ne, das ist dann oft nicht ausgefeilt genug, um wirklich dem gerecht zu werden, was dann Menschen getan haben. Und manchmal erinnert man sich auch nicht mehr so wirklich.
Man fühlt sich oft auch nicht so richtig gesehen.
Man sitzt dann da und arbeitet irgendeinen Kriterienkatalog. Und was dabei rauskommt, ist entweder, dass man grummelig ist und dann hinterher sagt, okay, wir müssen das System noch weiter verfeinern, was übrigens auch nichts bringt, das macht es eben noch komplizierter, oder alle kriegen das Gleiche. Und der Effekt ist eigentlich immer, dass man richtig viel Zeit auch als Führungskraft darauf verwendet, so eine leistungsorientierte Bezahlung am Ende des Jahres anzuschauen. Also wenn das überhaupt funktioniert, dann funktioniert es vielleicht bei Investmentbankern über Boni. Und wenn Belohnung funktioniert, dann eigentlich nur in dem Augenblick, wo was Gutes passiert ist. Also wenn jemand was sagt, wo man sagt, das schätze ich total wert und dann kriegt man einfach nur ein Lob oder vielleicht einen Tankgutschein, das funktioniert ein bisschen. Aber insgesamt positive Sanktionen bringen nicht so schrecklich viel. Meistens gewöhnen sich Leute auch ganz schnell an das neue Niveau. Und sagen dann, das ist das, von dem ich, also dieser Motivationsschub ist nur relativ kurz anhaltend.
Und wahrscheinlich wäre dann auch auf jeden Fall noch ein zusätzlicher Verstärker, der nötig ist, dass man auch im Alltag immer wieder Wertschätzung erfährt und nicht nur am Ende des Jahres. Ne?
Genau, und was immer Menschen unter Wertschätzung verstehen, das kann nämlich sehr unterschiedlich sein. Wir nehmen Wertschätzung sehr, sehr unterschiedlich wahr. Und da muss ich auch wissen, was mein Gegenüber als Wertschätzung versteht, damit ich das als Führungskraft richtig einsetzen kann. Also das heißt, zwei von den Systemen funktionieren schon mal nicht.
Jetzt ist das dritte.
Jetzt kommt's.
Das ist spannend gemacht.
Genau. Naja, also was funktioniert bis zu einem gewissen Maß ist Sinnstiftung. Also wenn ich es schaffe, zu vermitteln, dass das, was wir hier gemeinsam machen, einen Sinn hat, dann hat das eine motivierende Wirkung. Aber das muss authentisch sein. Also einfach nur sich hinzustellen und zu sagen, tschakka, wir retten die Welt und das passt dann nicht zu dem, was wirklich passiert, das wird nicht klappen. Aber wenn Menschen es wirklich schaffen, an einen Purpose, würde man sagen, zu haben und auch zu vermitteln, ein Warum, klarzumachen, dass das, was wir hier gemeinsam tun, in eine Richtung, eine gute Richtung arbeitet, dann hat das wahrscheinlich eine sinnstiftende Wirkung. Das kann ich aber nicht alleine. dann bin ich auch darauf angewiesen zu wissen, was ist denn für jemanden sinnstiftend. Es ist eine Form von Austauschbewegung da. Aber Führungskräfte sind schon in einer besonderen Rolle und müssen das idealerweise auch wirklich glauben, was die da sagen. Es muss authentisch sein. Und dazu gehört auch ein gewisses Maß immer wieder an Verletzlichkeit, sich hinzustellen und zu sagen, das ist das, woran ich glaube. Lass uns darüber reden, lass uns das aushandeln. Und ich werde dem auch nicht immer gerecht. Simon Sinek hat da einen ganz tollen TED-Talk zugehalten. Mhm. Das Warum.
Das schreiben wir auch in die Shownotes.
Können wir auf jeden Fall in die Shownotes schreiben.
Und schlag doch nochmal den Bogen zu den IDGs. Was macht man denn damit?
Naja, wenn man sich anguckt, dann geht es ja bei den IDG, würde ich sagen, im Kern immer um Sinnstiftung. Es geht darum, individuellen Sinn zu finden. Was ist das, was mich begeistert, was mein Herz höher schlagen lässt? Das gleiche aber auch in Gruppen. Also letztlich geht es bei den IDG, finde ich, in erster Linie immer darum, einen Resonanzpunkt zu finden, einen Punkt von gemeinsamem Sinn erleben. Erstmal für mich, dann eben auch in der Gruppe. Und man könnte sagen, dass, wenn man es ein bisschen übertrieben formuliert, Führungskräfte vielleicht so ModeratorInnen von Sinnstiftungsprozessen, von inneren Entwicklungsreisen sind.
Also ModeratorInnen für Sinnstiftungsprozesse, sehr schön. Ja.
Hört sich aber auch sehr anstrengend an, wenn ich es jetzt selber nochmal
von dir höre. Wenn du es selber nochmal hörst.
Von dir höre, ja.
Vielleicht können wir dem nochmal nachgehen. Ja. Was ist daran anstrengend und was könnte leicht sein?
Naja, was es bedeutet erstmal, dass es ein fortlaufender Prozess ist. Du hast ja nicht einmal den Sinn festgelegt und dann bleibt das so, sondern der verändert sich, weil die Welt sich drumherum verändert. Zusammensetzungen von Mitarbeitendenschaft verändern sich auch. Und die haben vielleicht andere Bedürfnisse.
Mhm, da kommt jetzt das Schwere so ein bisschen
rüber. Da kommt wieder das Schwere wieder rein. Genau. Und dann sind wir ja häufig auch, sind Führungskräfte in so Sandwich-Positionen. Also sie müssen sozusagen das große Ganze, Vorstand, Gewinne, Firmenleitung im Blick haben, die Bedürfnisse der Menschen, die Mitarbeitende sind. Und das sind schon häufig Das sind schon häufig ganz schön anstrengende Prozesse. Das kann man schon so sagen. Und gleichzeitig sind es auch sehr befriedigende Prozesse.
Und das ist das Leichte, ne? Wenn dann wirklich so ein gemeinsames Anliegen da ist und ein Schwung entsteht, eine Energie entsteht und so eine gemeinsame Freude.
Ja, genau. Und das gelingt natürlich nicht immer und in jedem Augenblick, aber immer mal wieder. Und hoffentlich auf die lange Sicht gesehen. Das ist übrigens auch das, was Menschen hält. Also es ist ein ganz großes Thema jetzt gerade unter den Bedingungen von Fachkräftemangel, von demografischem Wandel. Wie halten wir eigentlich Menschen? Alle Antworten, die wir so kennen aus der Forschung, ist durch gute Führung. Das hat einfach einen sehr, sehr großen Einfluss auf Mitarbeitendenzufriedenheit, auf ArbeitgeberInnenattraktivität. Und das hat genau mit diesen Fragen zu tun. Schaffen wir es, unser authentisches Führungsnarrativ mit den Bedürfnissen und Bedarfen der Gruppe in Einklang zu halten?
Ich würde gerne noch auf einen anderen Aspekt angehen, nämlich die Frage, es gibt ja eigentlich in einer Gruppe, es gibt eben die eine oder die Führungskräfte und gleichzeitig gibt es ja auch eine ganze Reihe, sagen wir mal, Führungskräfte oder Menschen, die gestalten, die nicht, sagen wir mal, ganz oben stehen. Ja. Wie funktioniert das denn miteinander? Und was gilt denn für diese Führungskräfte, die auf unteren Ebenen sind oder Gestaltungskräfte?
Ja, in letzter Konsequenz ist es ja so, Leadership ist nicht nur für Führungskräfte, sondern eigentlich für alle. Wenn wir Mitarbeitende haben, die gar keine Form von Leadership entwickeln, dann kann es ganz schön anstrengend werden. Dann müssen wir nämlich alles genau vorschreiben, was passiert. Müssen wir ins Mikromanagement gehen, müssen wir dauernd kontrollieren. Das kann man sich eigentlich in einer modernen Arbeitswelt überhaupt nicht mehr erlauben. Eigentlich geht es darum, Leadership bei allen Beteiligten zu stärken. Also, dass Menschen in Verantwortung gehen an den Stellen, wo das beispielsweise von ihren Jobbeschreibungen vorgesehen wird, das proaktiv auch arbeiten, an der richtigen Stelle aber dann auch sich zurücknehmen und Verantwortung abgeben dürfen. Führungskräfte haben eben doch eine höhere Verantwortung, werden ja auch dafür bezahlt. Also in gewisser Weise, es gibt ja auch Formen von lateralem Führen, also Führen von unten, das kann man auch lernen. Und wenn man in einem modernen Unternehmen ist, dann ist es schon wichtig, Menschen und zwar alle Menschen in eine Richtung zu entwickeln, dass sie an den richtigen Stellen Leadership auch übernehmen.
Mhm. Und so spontan würde ich sagen, gibt das nicht Mordshuddel?
Ja, Huddel ist unvermeidbar. Klar, wenn du das irgendwie, was hat man früher gesagt, nur Generäle sind schlecht für eine Truppe. Man braucht auch das ganz normale Fußvolk. Das hört sich erstmal gut an, aber stimmt eben auch nur halb. Es ist immer so, dass auch die Menschen, die in sehr hierarchischen Organisationen weiter unten stehen, natürlich ganz stark mit beeinflussen. Es wird immer auszuhandeln. Also wenn alle Leadership haben, dann ist das anstrengend. Aber wenn nur eine Person Leadership hat, dann ist das auch ganz schön anstrengend.
Mhm.
Letztlich geht es darum, Klarheit in den Strukturen zu schaffen. Das ist ganz wichtig. Und auch wirklich Verantwortungsbereiche zuzuweisen. Und dann aber flexibel genug sein, um das dann an den richtigen Stellen doch wieder sein zu lassen, also prozessorientiert. So ein bisschen wie bei den IDG. Es gibt eine klare Struktur und die muss man dann halt dann, wenn es passt, auch wieder verändern.
Und jetzt hast du die IDGs nochmal angetextet und ich fände nochmal spannend die Frage, wie arbeitet man denn in so einem Gefüge, was einerseits eine klare Struktur und Verantwortung hat, aber gleichzeitig auch Führungskräfte oder Gestalterinnen an verschiedenen Positionen. Wie geht man denn da mit den IDGs ran? Gibt es da irgendwie spannende Punkte oder spannende Ansätze?
Na, es sind, glaube ich, zwei Fragen da drin. Das eine ist, wie bereitet man mittels der IDG Führungskräfte darauf vor, auf diese Abwägungsprozesse? Und wie können vielleicht Führungskräfte ihrerseits die IDGs einsetzen in ihrer Führungspraxis? Das Erste, da gibt es sehr unterschiedliche Dinge. Du kannst sowas zum Beispiel in der Aufstellung visualisieren. Du kannst dir auch mal anschauen, was für Glaubenssätze habe ich denn über Verantwortung. Also glaube ich zum Beispiel sowas wie, wenn ich das nicht mache, dann macht das niemand. Also du kannst mit Führungskräften Glaubenssatzarbeit machen und da sehr wunderbar die IDG für einsetzen. Also die Frage, wo gehe ich in Verantwortung? Wo überlasse ich auch anderen Verantwortung? Und natürlich kann man auch in Workshops mit Mitarbeitenden, wenn man gemeinsam darüber redet, wo man hin will und wie man das erreichen will, mit den Inner Development Goals und dazu passenden Methoden arbeiten. Ist beides durchaus möglich. Das ist sowieso was oft in Gruppen zu kurz kommt. Man kümmert sich nur um das operative Geschäft. Und um die Faktoren wie Miteinander und Strategie kümmert man sich nicht, weil da keine Zeit für bleibt. Also das Wichtige tritt oft hinter dem Dringlichen zurück und das ist auf lange Frist keine gute Idee. Also das heißt, sich immer mal wieder Zeiten zu suchen, in denen man als Führungskraft alleine, in Austausch mit anderen Führungskräften, aber auch als Gruppe genau diese Reflexionsräume schafft, das ist schon sehr wichtig.
Nun über das Thema Leadership könnte ich mit dir noch ewig reden, weil ich noch ganz viele Fragen habe und du noch ganz viel zu erzählen. Und
können wir ja vielleicht an einer anderen Stelle mal
fortführen. Setzen wir nochmal fort, würde ich sagen. Ja. Genau. Und ich würde jetzt aber dir so im Grunde so die Abschlussfrage stellen, denn man merkt ja, das ist ein Thema, was dich total anfixt. Was ist denn das, was dich da gerade so fasziniert?
Die Wirkung, die dadurch erzielt werden kann. Also ich habe es ja eben schon gesagt, alle Studien, die wir so kennen, zeigen, dass gute Führung eine große Rolle spielt für die Gesundheit, die Zufriedenheit, das Glück von Mitarbeitern, für den Erfolg von Organisationen, aber eben auch von Führungskräften. Und zu erleben, wie Menschen mehr zu sich kommen, ihre ihnen gemäße Rolle finden, dabei glücklich sind, das ist schon, das begleiten zu dürfen, das ist schon wirklich toll. Das mache ich echt gerne.
Mhm. Ja, danke schön. Ja, das war jetzt ein schöner Abschlusssatz und da gibt es eine ganze Menge, wo man noch nachdenken und nachfühlen kann. Und damit kommen wir aber heute erstmal zum Schluss unserer Podcast-Folge. Dankeschön auch Ihnen da draußen wieder fürs Zuhören. Und wie immer finden Sie die Shownotes von uns. Und da haben wir einige Hinweise und auch unsere Kontaktadresse. Und wir würden uns richtig freuen, wenn Sie uns Rückmeldungen zu dem geben, was Sie selber denken, was Sie von uns gehört haben, was Sie spannend finden zu dem Thema. Und wenn Sie Lust haben, dann schauen Sie doch mal in der nächsten Zeit, wo und wie Sie selbst Führungspersönlichkeit sind, in welchen Zusammenhängen auch immer.
Und was das mit ihrer Persönlichkeit zu tun hat.
Genau. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
ID What ist ein Podcast des Villa Bonn und des Katholisch-Sozialen Instituts in Siegburg in Zusammenarbeit mit Maßkonzept. Moderation Brigitte Peter und Martin Heyer. Aufnahme, Ton und Schnitt Markus Sager und Andreas Menne. Musik von Marc July.